damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Impact-Runde. Hier sprechen wir immer über Gemeinwohl, Wirkung und soziale Innovationen und Unternehmen und vor allem über die Menschen, die solche sozialen Innovationen umsetzen. Und unser heutiger Gast ist Physikerin, Unternehmerin und Impact-Pionierin. Sie hat nämlich ein Unternehmen gegründet, das CO2-Kompensation neu denkt, ist außerdem Gründerin und Geschäftsführerin for Tomorrow und Vorstandsmitglied des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und, vergessen wir nicht, des Europäischen Dachverbands Ecopreneur. Ruth von Heusinger, grüß dich.
Ja, herzlich willkommen, danke.
Ja, Ruth, lass uns ein bisschen am Anfang starten. Du hast klassisch Physik in Berlin und Paris studiert und warst dann aber relativ schnell oder gleich zumindest im Bereich erneuerbare Energien und Emissionshandel unterwegs. Was waren eigentlich deine Beweggründe damals, dich mit dem Thema Klimaschutz und erneuerbare Energien auch schon während des Studiums auseinanderzusetzen?
Ja, also das Thema beschäftigt mich einfach schon sehr lange. Wir hatten damals einen sehr engagierten Lehrer in der Schulzeit, der uns schon über Klimawandel informiert hat. Und ich habe dann mit Freundinnen schon eine Greenpeace-Gruppe gegründet während der Schulzeit. Und ich wollte das Ganze aber noch tiefer durchdringen und habe mich dann, ich habe tatsächlich erst mit Elektrotechnik angefangen, bin dann zur Physik gewechselt und bin da dann tatsächlich doch sehr abgedriftet in die theoretische Grundlagenphysik. Also habe da Quantenchromodynamik in dem Bereich meine Diplomarbeit geschrieben, also Urknallforschung. Und hatte auch das Angebot, wirklich eine Doktorarbeit zu schreiben. Habe es auch überlegt, weil ich einfach diese Theorien unglaublich schön finde. Aber der Klimawandel ging halt ungebremst weiter. Und ich habe auch gesehen, dass da einfach nicht genug passiert. Nicht von der Politik, nicht von der Wirtschaft, nicht von den Privatpersonen. Also dass wir dieses Problem einfach nicht auf einem guten Weg sind, dieses Problem zu lösen. Und das war für mich dann ausschlaggebend, dass ich eben die Doktorarbeit abgelehnt habe und gesagt habe, ich möchte wirklich an diesem konkreten Problem arbeiten und nicht irgendwie da im Elfenbeinturm forschen, weil es jetzt eben, also es ist halt wirklich eine existenzielle Bedrohung für uns als Menschheit. Das, also muss man sich immer wieder bewusst machen, weil wir es ja so im täglichen Leben nicht merken. Aber gerade wenn man die physikalischen Grundlagen kennt, dann weiß man das. Und wir wissen halt auch ziemlich genau, was passieren wird, weil eben die Wissenschaft schon so gut ist, das vorherzusagen. Also wir wissen sehr genau, wenn wir das machen, passiert das. Wenn wir das machen, passiert das. Und also was wir machen müssen, ist ganz klar, es ist jetzt einfach ein Umsetzungsproblem. Und da wollte ich gerne dran arbeiten. Und dann war das Erste natürlich naheliegend erneuerbare Energien, weil der Energiesektor einfach der größte Emittent von Treibhausgasen ist. Und da habe ich dann bei einem norwegischen Unternehmen angefangen. Und ja, so ist dann eins zum anderen gekommen. Ich weiß nicht, soll ich es noch ein bisschen weiter ausführen, wieso die Geschichte war?
Wie du magst, aber ich kann mal eine Zwischenfrage stellen, weil ich auch nochmal nachgeguckt habe. Also deine erste berufliche Station war so Anfang der 10er Jahre. Das war ja zu der Zeit, wenn die etwas Älteren unter uns sich erinnern, da hatten wir mal eine Klimakanzlerin, die wollte das Klima retten, Angela Merkel. Da war gerade Fukushima, auf einmal wurde Atomenergie in Deutschland innerhalb von wenigen Monaten abgeschafft. Wir hatten noch ein Solar Valley in Sachsen-Anhalt, wo die Solarindustrie weltführend war. Was ja heute alles irgendwie nicht mehr so ist, 15 Jahre später. Wie hast du diese damalige Zeit erlebt, weil es gefühlt war so ein bisschen Aufbruchsstimmung und dann ist die relativ schnell wieder abgeflaut.
Ja, ich habe wirklich diese Wellen erlebt, die wir hatten. Also es ist dann wirklich wieder abgeflaut und dann ist es wieder ganz stark in den Mainstream auch gekommen, vor allem durch Greta Thunberg und Fridays for Futures. Und jetzt sind wir gerade wieder in einem Moment, wo es wieder abflaut. Also es ist wirklich immer so eine Wellenbewegung. Das Gute, was stattgefunden hat, ist, dass Leute wirklich erstens schon mal von der Klimakrise gehört haben. Früher musste man das immer erklären. Was ist das eigentlich? Woran hängt die eigentlich? Was müssen wir tun? Das war alles noch nicht bekannt. Und jetzt muss man das nicht mehr erklären, weil die Menschen eben alle schon davon gehört haben. Jetzt ist es halt mehr diese Diskussion, ist es wirklich menschengemacht, leider, obwohl sich die Wissenschaft da auch ganz klar ist, es ist menschengemacht. Die muss man heute noch führen, leider, aber man muss halt nicht mehr das, also Klimawandel muss man nicht mehr erklären. Das ist schon mal gut. Aber selbst damals war es noch zu wenig, was passiert ist. Und es war wirklich hart zu sehen, wie dann auch Businessbereiche eingebrochen sind, weil sich eben der Trend dann geändert hat. Und das ist was, was ich sehr hoffe, dass sich das jetzt nicht wiederholt. Also wir sehen es teilweise schon, gerade jetzt, weil die EU halt stark zurückrudert und Deutschland natürlich auch, dass eben bestimmte Businessmodelle sich nicht mehr rentieren. Ich habe auch in ein Startup investiert, was jetzt abgewickelt wird, weil eben CSRD abgesägt wurde. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Gefahr, weil das schafft, also die größte Gefahr ist, dass es halt eine große Verunsicherung schafft und dann auch nicht mehr investiert wird in solche Modelle. Und da ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir uns eben einsetzen und dagegen halten und eben zeigen, Klimaschutz ist weiterhin im öffentlichen Interesse. Die Menschen wollen das. Die Menschen fordern das von der Politik, dass das umgesetzt wird. Die Unternehmen, die Wirtschaft braucht die Planbarkeit. Und da ist jetzt, also ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Jetzt sind wir schon tief drin.
Ja, ja.
Aber ich werde mich auf jeden Fall weiter dafür einsetzen, dass eben gerade auch die nachhaltigen Unternehmen eine Stimme bekommen.
Gehen wir mal noch ein bisschen tiefer rein, weil dein Background hat ja auch dazu geführt, dass du dich mit einem Thema intensiv auseinandergesetzt hast, das, glaube ich, im klassischen Sinne unsexy ist, nämlich CO2-Emissionshandel. Vielleicht, bevor wir uns tiefer damit beschäftigen, was das auch mit deinem Unternehmen zu tun hat, kannst du in drei Sätzen erklären, was CO2-Emissionshandel ist und warum der so relevant für uns ist?
Ja, ich habe den ja immer ganz gern mit Mülltonnen erklärt, weil das ja anschaulich ist. Wenn man ein Haus hat, muss man sich eine Mülltonne bestellen, in einer bestimmten Größe, je nachdem, wie viel Müll man macht, und da darf man dann seinen Müll reintun. Und der CO2-Emissionshandel funktioniert sehr ähnlich. Also ein Unternehmen, was CO2 ausstoßt, muss sich von der Regierung in dem Fall Emissionsrechte kaufen und darf dann diese Menge ausstoßen, je nachdem, wie viele Emissionsrechte sie sich gekauft hat. Wenn sie weniger ausstößt, dann kann sie diese Emissionsrechte auch wieder verkaufen an andere, die das brauchen und mehr ausgestoßen haben. Der große Unterschied zu dem Müllsystem ist, dass man Mülltonnen nicht in beliebiger Größe kaufen kann. Das wird von der Regierung gedeckelt. Und es werden jedes Jahr weniger. Also es werden immer weniger Mülltonnen ausgegeben. Also man muss immer mehr entweder schauen, dass man seinen eigenen Müll reduziert oder dass man eben von anderen Mülltonnen kauft, die nicht brauchen. Und das ist die wirkliche Stärke dieses Systems, dass es eben schon im System drin ist, dass es immer weniger wird und dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo eben überhaupt kein Müll mehr produziert wird, also überhaupt keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden.
Ja, deswegen klingt es ja auch so sinnvoll. Was ich mich dann immer frage, auch als Laie, ist, wenn ich mir dann, sagen wir mal, einen überdurchschnittlich erfolgreichen deutschen Autobauer angucke, mit bis vor kurzem hoher Profitabilität, der kann sich halt im Zweifelsfall 200 Mülltonnen vors Haus stellen, selbst wenn es ein Einfamilienhaus ist. Bringt der Emissionshandel dann so viel oder ist es eigentlich nur so ein bisschen moderner Ablasshandel?
Ja, also Autobauer sind ja leider eh noch nicht reguliert. Aber da hat mir auch wieder meine Expertise geholfen, dass ich selber mal Kraftwerke geplant habe. Und ein Unternehmen denkt natürlich wirtschaftlich. Und bei dem erneuerbaren Energienversorger, die hatten eben noch Gaskraftwerke, keine Kohlekraftwerke, aber Gaskraftwerke. Und Gaskraftwerke haben natürlich auch einen CO2-Ausstoß. Also dafür mussten auch diese Emissionsrechte gekauft werden. Und das wird einfach mit einkalkuliert. Und dann wird eben geschaut, ist es überhaupt profitabel, dieses Kraftwerk zu laufen zu lassen, also das Gas zu verbrennen und das CO2 auszustoßen, also diese Emissionsrechte zu verbrauchen und dann den Strom zu verkaufen. Oder ist das gar nicht profitabel und ich lasse mein Kraftwerk lieber stillstehen, weil ich eben für den Strom gar nicht so viel Geld bekomme, dass es sich lohnt, halt das Gas und das CO2 auszustoßen und diese Verstromung vorzunehmen. Und da hat der Emissionshandel direkt einen Hebel, weil wenn der Preis von den Emissionsrechten steigt, und der steigt, wenn eben weniger Emissionsrechte zur Verfügung stehen. Die Menge ist ja begrenzt durch die staatlichen Versteigerungen. Da kommt eben nur eine bestimmte Menge in den Markt. Und wenn dann weniger zur Verfügung, also wenn weniger im Markt sind, steigt der Preis. Und dann lohnt es sich unter Umständen nicht mehr, die Gaskraftwerke oder die Kohlekraftwerke laufen zu lassen, weil es einfach zu teuer ist, das Gas und die Kohle zu verbrennen und diese Emissionsrechte zu verbrauchen. Dann wird das Ganze wieder rückabgewickelt. Die Unternehmen hedgen halt mehrere Jahre im Voraus. Also das heißt, sie verkaufen schon den Strom, kaufen das Gas ein und kaufen diese Emissionsrechte ein. Und wenn sie dann sehen, das wird wirklich täglich geplant, also täglich schaut man, lohnt es sich, das Kraftwerk anzuschalten oder weiterlaufen zu lassen oder lasse ich das lieber stillstehen? Und da wird halt einfach kalkuliert. Und wenn der Preis dann steigt, dann verkaufe ich halt lieber diese Emissionsrechte, die ich vorher schon eingekauft habe, verkaufe das Gas, was ich vorher schon eingekauft habe und kaufe mir den Strom an der Börse zurück. Und das ist wirklich die Stärke des Systems, weil die Unternehmen direkt dazu bringen, das zu tun, was eben am profitabelsten ist. Und wenn diese Emissionsrechte sehr knapp sind und der Preis steigt, dann wird es für die Unternehmen profitabler, kein CO2 auszustoßen. Und langfristig ist es halt bei der Stahlindustrie zum Beispiel, dass es für die dann eben profitabler ist, wirklich den Stahl grün zu produzieren, anstatt grau und CO2 auszustoßen. Bei Gas- und Kohlekraftwerken werden die dann teilweise wirklich langfristig stillgelegt. Also wir haben das in Hamburg gesehen, in Moorburg. War ein ganz neues Kohlekraftwerk, hat sich einfach nicht gelohnt, weil die Kohleverstromung unrentabel war aufgrund des hohen CO2-Preises, hat der CEO auch ganz klar so gesagt. Hat auch gesagt, deswegen wird es stillgelegt und umgebaut. Und das wird jetzt Teil des Hamburger Wasserstoffhubs. Und als dann die Ukraine-Krise kam, da ist der Strompreis ja wieder stark gestiegen. Und da hat man dann geschaut, kann man das wieder rückgängig machen alles und wieder die Kohle verstromen in Hamburg. Und dann hieß es aber, nee, das geht nicht. Wir haben die Teile schon verkauft, das ist schon soweit jetzt umgebaut. Das geht nicht mehr rückgängig zu machen. Und das war gut, weil das zeigt wirklich, dass diese Transformation, die der Emissionshandel bewirkt, wirklich langfristig ist. Und dass wir langfristig damit unsere Wirtschaft transformieren zu einer Wirtschaft, die halt kein CO2, also keine Treibhausgase mehr ausstößt. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir da jetzt wirklich die richtigen Anreize für die Unternehmen haben, dass die diese Umstellungen vornehmen, dann können wir es wirklich schaffen, dass wir auch noch ein paar Zukunftstechnologien hier in Europa halten. Sowas wie zum Beispiel grüne Stahlindustrie. Da sind wir wirklich gerade im Rennen mit China, die auch eine grüne Stahlindustrie entwickeln. Weil die müssen nämlich jetzt auch, wenn die Stahl in die EU importieren, müssen die den gleichen Preis auf ihren CO2-Ausstoß zahlen, als wäre der in der EU produziert wurde. Das ist dieser CO2-Grenzausgleich. Deswegen bewirkt die EU jetzt sogar, dass China ein Interesse hat, den Stahl grün zu produzieren, weil dann müssen die weniger zahlen, wenn die den hierhin importieren. Also da hat die EU wirklich einen starken Hebel und China hat selbst auch schon ein Emissionshandelssystem. Also da müssen wir auch wirklich schauen, wo wir stehen. Deutschland war wirklich mal Vorreiter, aber im Moment werden wir da überholt, weil die Entwicklung in anderen Ländern so viel schneller geht als in Deutschland. Und wenn wir jetzt dann noch zurückdrehen, dann bleiben wir zurück. Das ist
ja. Übrigens, weil du jetzt mehrfach grüner Stahl gesagt hast, Eisenerz ist ja jetzt nicht ein nachwachsender Rohstoff. Was stelle ich mir als grün vor bei der Stahlproduktion?
Also so ganz im Detail kann ich es dir leider nicht erklären, aber du hast halt keine fossile Verbrennung mehr. Sondern du erzeugst die Energie, die du brauchst, ich glaube über Wasserstoff. Und den Wasserstoff kannst du halt über erneuerbare Energien produzieren. Und dadurch hast du dann wieder einen Kreislauf, sodass du das halt einfach weitermachen kannst. Also du hast halt nicht diese Beschränktheit von den fossilen Energien. Wir wissen ja, selbst wenn es den Klimawandel überhaupt nicht gäbe, ne, also wenn wir überhaupt kein Problem mit den Treibhausgasen hätten, die fossilen Energien sind ja endlich. Also selbst dann könnten wir nicht so weiter wirtschaften wie bisher, weil die einfach aufgebraucht werden und weil es immer teurer wird, an die Vorräte, die noch in der Erde sind, ranzukommen.
Ja, jetzt haben wir viel über den Emissionshandel gesprochen aus Gründen. Denn nicht nur, dass es ein spannendes Thema ist, sondern dein eigenes Unternehmen For Tomorrow hat ja ein Geschäftsmodell, ein Impact-Geschäftsmodell auf den Emissionshandel aufgebaut. Erklär uns doch mal, was ihr macht und was sozusagen die Wirkungsidee dahinter ist.
Ja, da will ich ganz gerne ein bisschen auch die Geschichte erklären, wie ich da hingekommen bin.
Weil ja,
ich habe dann, ich habe bei dem Energieversorger so ein Trainee-Programm gemacht, wo man alle 6 Monate an unterschiedlichen Stationen war und war da eben in der Kraftwerkseinsatzplanung erst, dann war ich in der Strommarktanalyse und dann war ich eben im Emissionshandel. Und damals habe ich den Emissionshandel schon sehr gut kennengelernt und ich fand das System einfach total gut. Also einfach dieses, weil es so pragmatisch ist. Ne? Wir wissen, wir dürfen noch eine bestimmte Menge an Treibhausgasen ausstoßen und es wird dann einfach von der EU festgesetzt, diese Menge, wie viel, ne? Dieses Budget, was wir noch haben. Und das wird dann über Auktionen verteilt. Also jeder, der halt ein Stück vom Kuchen haben will, kann sich halt davon ein Stück kaufen. Und das fand ich halt sehr, sehr pragmatisch und auch sehr fair, weil jeder eben sich da ein Emissionsrecht kaufen kann. Und ein Emissionsrecht berechtigt eben zum Ausstoß von einer Tonne CO2. Und ich habe mich damals schon gewundert, warum dieses System nicht für den freiwilligen Klimaschutz genutzt wird. Weil es eben sehr robust ist, sehr transparent ist. Es ist ein verpflichtender Markt. Also die Industrien müssen da teilnehmen. Ne? Es ist nicht freiwillig. Und ich habe dann später bei Atmosphäre gearbeitet, auch ein gemeinnütziges Klimaschutzunternehmen, die Projekte im globalen Süden machen, die eben im globalen Süden CO2-Ausstoß reduzieren. Und das finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, dass wir eben im globalen Süden was tun und auch vor allem, dass wir einen Geldfluss dahin haben. Aber es ändert halt nichts an dem CO2-Ausstoß in Europa. Und bei Atmosphäre kam auch ab und zu mal die Frage, können wir nicht was machen, was wirklich hier in Europa den CO2-Ausstoß senkt? Und ich habe mich natürlich selber auch mit meinem eigenen CO2-Ausstoß befasst. Und selbst wenn du alles Mögliche machst, um halt deinen eigenen CO2-Ausstoß so niedrig wie möglich zu halten, ne? Also vegan, vegetarisch ernähren, deine Mobilität umstellst, du kommst an einen Punkt, wo du so ein Grundrauschen hast, und das sind in Deutschland so 4 Tonnen pro Person, die du nicht wegbekommst. Die hast du einfach, weil du hier in Deutschland lebst und hier in Deutschland die Infrastruktur nutzt, die einen gewissen CO2-Ausstoß hat. Also die würdest du nur wegbekommen, wenn du wegziehen würdest. Und ich wollte Menschen gerne einen Hebel geben, um wirklich diese Tonnen auch runterzubekommen über die Kompensation. Und das hat man über den Emissionshandel. Weil da habe ich einen systemischen Ansatz, da kann ich wirklich, wenn ich das nutze und spende und mit der Spende dann Emissionsrechte weggekauft werden, dann kann ich wirklich den CO2-Ausstoß in Europa senken und damit auch meinen eigenen CO2-Ausstoß. Weil das wird oft vergessen. Wir sind ja wirklich in einem System, was so verbunden ist. Ne? Also wenn ich hier meinen Stecker einstecke für meinen Laptop, dann kommt da halt der Kohlestrom aus der Steckdose. Da kann ich auch gar nichts dran machen. Das ist einfach physikalisch so. Ich kann mir dann auf dem Papier Ökostrom kaufen, aber physikalisch kommt da trotzdem der Kohlestrom raus. Und ich wollte Menschen einfach einen Hebel geben, dass sie dafür sorgen können, dass da kein Kohlestrom mehr rauskommt. Und das kriegen wir halt hin über den Emissionshandel. Also je mehr Emissionsrechte wir wegkaufen, desto mehr senken wir auch die Kohleverstromung in Europa und desto mehr habe ich auch, dass wirklich aus meiner Steckdose erneuerbare Energien kommen. Und das ist eben sehr stark, weil ich da wirklich einen Hebel habe auf die ganzen Industrien, auf die ich sonst als Privatkonsument keinen Hebel habe. Sowas wie die Stahlindustrie. Ich kann halt normalerweise nicht entscheiden, mit welchem Stahl die Gebäude gebaut sind, die ich nutze. Auf die Zementindustrie, Betonindustrie ist auch ein sehr großer Treibhausgasemittent. Da habe ich normalerweise auch keinen Hebel drauf. Und das finde ich halt wirklich die Stärke am Emissionshandel. Da habe ich auf einmal dann einen Hebel auf diese ganzen Industrien, dass die halt wirklich schneller dekarbonisieren.
Ja. Ja. Und genau, erklär nochmal aber den Mechanismus jetzt für die Einzelperson. Mhm. Ich gehe auf eure Webseite und dann entscheide ich mich, dass ich eine bestimmte Anzahl an CO2-Emissionen kaufen möchte. Und jetzt habe ich aber die Wahl, so wie ich das dort sehe, ich kann die stilllegen oder ich kann die Veraufforstung nutzen. Oder sind das zwei unterschiedliche Pfade?
Das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Ich habe am Anfang das Ganze gestartet nur mit Emissionshandel, weil das halt auch das ist, wo ich herkomme. Habe dann ganz viele Umfragen geführt. Ich habe mich da an dieser Lean-Startup-Methode orientiert. Mhm. Und da kam erstaunlicherweise dann bei raus, hat mich auch überrascht, fand ich aber sehr gut. Also da kam bei raus, dass, also ich habe nur mit Menschen gesprochen, die eh was für Klimaschutz tun möchten. Und da kam bei raus, die finden das sehr, sehr stark mit dem Emissionshandel, weil das eben einfach CO2 reduziert hier in Europa. Aber sie wollen gerne auch CO2 aus der Luft holen. Und das ist was, was wir auch machen müssen. Wenn man das wissenschaftlich betrachtet, ist es leider so, auch wieder schlechte Nachrichten. Aber es ist leider so, dass selbst wenn wir von heute auf morgen überhaupt keine Treibhausgase mehr ausstoßen würden, wird der Klimawandel noch weitergehen. Weil wir einfach schon jetzt bei über 420 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre sind. Und CO2 hat eine sehr langsame Klimawirkung, also die entfaltet sich über die nächsten Jahrzehnte. Also wenn wir das einfach so lassen, dann geht der halt noch weiter. Dann reißen wir die 1,5 Grad Grenze auf jeden Fall. Und wenn wir wirklich langfristig die 1,5 Grad Grenze halten wollen, und ich will die immer noch halten, weil sonst kommen wir in den roten Bereich bei diesen Kipppunkten und das wird ganz, ganz schlimm. Dann müssen wir auch wieder runterkommen auf 350 Parts per Million in der Atmosphäre. Also wir müssen wirklich langfristig CO2 aus der Luft holen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und je mehr Treibhausgase wir ausstoßen, desto mehr müssen wir natürlich dann auch wieder aus der Luft holen. Aber wir müssen einfach auch jetzt schon, selbst wenn wir von heute auf morgen keine Treibhausgase mehr ausstoßen würden, müssen wir auch jetzt schon welche aus der Luft holen. Und deswegen fand ich das sehr gut, das jetzt schon mitzudenken, weil das wirklich so eine Langfristaufgabe ist, die wir machen müssen. Und da habe ich auch wieder geschaut, was macht man? Ich finde Technologien auch total toll. Ich finde auch das Direct Air Capture an sich, ne, toll, dass wir da so eine Maschine bauen können, die CO2 aus der Luft holt. Aber es ist einfach unglaublich teuer. Weil es sind halt Parts per Million, ne, die wir da aus der Atmosphäre finden müssen. Unglaublich teuer. Und es hat halt keine positiven Nebeneffekte. Und das Beste, was wir haben im Moment, ist immer noch der Baum. Wenn der CO2 für uns aus der Luft holt, hat noch positive Nebeneffekte, weil wir auch noch die Biodiversitätskrise haben, leider. Und deswegen hatte ich dann als zweiten Punkt noch angeboten, dass man eben nicht nur den CO2-Ausstoß in der EU senken kann über die Emissionsrechte, sondern eben auch aktiv CO2 aus der Luft holen kann, darüber, dass wir neue Waldflächen in Deutschland schaffen. Also wir erhöhen wirklich die Gesamtwaldfläche in Deutschland. Es war mir auch ganz, ganz wichtig, das wieder systemisch zu denken, weil ich eben die Risiken im System kenne. Kommt leider immer wieder die Sachen, wo wirklich Greenwashing betrieben wird, also wo dann Wald abgeholzt wird und dann wieder aufgeforstet wird und dann wird sich das gut geschrieben und man hat eigentlich im Endeffekt nichts geschafft. Und in Deutschland haben wir halt sehr, sehr strenge Waldgesetze. Also wenn irgendwo Wald abgeholzt wird, muss eine Ausgleichsfläche geschaffen werden. Also Gesetze sind so designt, dass die Gesamtwaldfläche nicht abnehmen kann. Es kann natürlich mal sein, dass irgendwie ein Brand kommt oder Schäden oder so, aber dann muss die vom Waldbesitzenden wieder aufgeforstet werden. Also wenn wir jetzt zusätzlich neue Waldfläche schaffen, dann wissen wir, dass wir wirklich die Gesamtwaldfläche haben. Und das war mir ganz, ganz wichtig, weil das ist auch was wir langfristig tun müssen, weil wir werden immer einen kleinen CO2-Ausstoß noch haben, der halt wieder aus der Luft geholt werden muss. Wir müssen ja nur in ein Gleichgewicht kommen. Und deswegen war das dann ganz schlüssig. Und genau, nochmal zurückzukommen auf die Frage. Also es ist so, wenn du jetzt zum Beispiel deine Tonnen ausgleichen möchtest, und du kannst halt auch einfach nur für den Klimaschutz spenden, ne? Ist auch super. Aber ja, wenn du wirklich Verantwortung übernehmen möchtest für den Schaden, den du quasi durch deinen Lebensstil anrichtest, dann kannst du das ausrechnen, wie viele Tonnen du hast. Wahrscheinlich ein bisschen weniger als der Durchschnitt. Das sind so 9 Tonnen. Ich schätze mal vielleicht so 7 oder 8 Tonnen. Und dann kannst du auf Fortmore gehen und dann kannst du dein Abo auswählen. Und dann spendest du einfach jeden Monat. Und wir nutzen dann deine Spendengelder, um diese Emissionsrechte aufzukaufen und um die neuen Wälder zu pflanzen, wenn du beides ausgewählt hast, damit eben deine 7 Tonnen ausgeglichen werden. Also zum einen darüber, dass wir eben entsprechend viele Emissionsrechte rauskaufen. Das sind dann 3,5 Emissionsrechte, die wir rauskaufen. Es gibt keine 0,5 Emissionsrechte, aber das, genau, nur, also 3,5 Tonnen werden über Emissionsrechte reduziert. Und 3,5 Tonnen werden über den Wald wieder aus der Luft geholt. Wenn du diese Variante nimmst, dass du beides wählst.
Jetzt habe ich eine möglicherweise sehr technische, und zwar steuertechnische Frage. Ihr seid eine GmbH, ich habe damit Erfahrung. Spenden dürfen ja eigentlich keine Gegenleistung bekommen. Das heißt, erhalten die Spendenden dann das Zertifikat oder kauft ihr das und verwaltet das sozusagen stellvertretend?
Ja. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Und es ist tatsächlich so, dass wir einfach nur ganz transparent kommunizieren, was wir machen. Und wir haben natürlich eine Zweckbindung, wenn du das ausgewählt hast, an die wir uns auch halten. Aber du erhältst nicht das Emissionsrecht. Das bleibt in Fortmore Hand, aber wir legen die still. Und stilllegen heißt im Moment, dass wir die auf ein Treuhandkonto verschieben, weil wir im Moment noch nicht löschen. Die EU hat schon von Anfang an eingebaut, dass man diese Emissionsrechte einfach löschen kann. Finde ich auch total toll, dass die EU wirklich so ein System aufsetzt, was von Anfang an schon so designt ist, dass du es auch für den Klimaschutz nutzen kannst. Wurde halt immer noch wenig genutzt, warum auch immer. Vielleicht, weil es zu kompliziert ist. Naja, auf jeden Fall kannst du die halt auch einfach ungenutzt löschen. Und das werden wir tun, sobald die EU nicht mehr löscht. Weil im Moment gibt es diese Marktstabilitätsreserve, auch wieder ganz komplizierter Mechanismus. Und da löscht die EU wirklich ganz, ganz viele Emissionsrechte raus, was auch sehr, sehr gut ist, weil wir einfach damals, als das ist in 2005 gestartet, der Emissionshandel, und man hatte noch sehr wenig Ambitionen und hat einfach gesagt, wir wollen einfach einen Deckel setzen. Also wir wollen, dass die Emissionen nicht steigen, aber auch noch nicht sinken. Und dann kam die Wirtschaftskrise und dann sind die Emissionen durch die Wirtschaftskrise gesunken und dann hat sich so ein Überschuss aufgebaut. Und den löscht die EU gerade raus. Und wir wollen natürlich, dass die EU möglichst viel löscht. Und die EU schaut immer, wie viele Emissionsrechte sind denn noch frei im Umlauf? Also wie viel liegen denn auf diesen Konten rum? Und auch auf unserem Konto natürlich, also von Fortement. Und je mehr Emissionsrechte da rumliegen, desto mehr löscht die EU. Deswegen lassen wir die jetzt erstmal da rumliegen auf diesem Treuhandkonto und löschen dann erst, wenn die EU nicht mehr löscht. Und das ist das machen wir dann für dich. Und die sind halt auch schon aus der Buchhaltung raus. Also wir transferieren eben jeden Monat immer für die Spenden, die reingekommen sind, die Menge an Emissionsrechten. Und die sind dann eben, wenn die einmal auf dieses Treuhandkonto transferiert sind, sind die halt auch mit Null in der Buchhaltung. Also dann haben die auch keinen Wert mehr, weil wir da auch nicht mehr rankommen. Da ist Professor Perino, Kontobevollmächtigter. Der ist Professor an der Uni Hamburg und forscht da eben gerade auch zu so Emissionshandelssystemen und Klimaschutz. Und berät uns da auch immer wieder, weil dieses System halt so komplex ist. Also man muss schon genau wissen, an welchem Rädchen man da dreht.
Ich wollte schon fragen, sonst hättet ihr schön Assets aufgebaut auf dem Konto.
Ja, das wäre nicht so toll. Nee, das ist auch gut so, weil genau, das zählt halt nicht als Assets. Also, aber was wir eben machen, ist, wir müssen immer große Mengen kaufen. Also wir kaufen immer 1000 Emissionsrechte, also 1000 Tonnen CO2. Und die liegen halt erstmal auf dem Konto, wo wir eben einkaufen. Und die haben natürlich noch einen Wert, weil wir die ja unter Umständen halt wieder verkaufen könnten, wenn wir keine Spenden dafür bekommen, um die stillzulegen.
Ja, vielleicht auch damit, dass die Menschen ein bisschen einordnen können. Eine Tonne CO2 liegt gerade irgendwie so 55, 60 Euro. Ist das richtig?
Ja, das ist im Moment ganz stark gefallen. Die war vor ein paar Wochen noch bei 90 Euro. Und dann kommt immer Mehrwertsteuer noch drauf. Also wir schauen uns den Jahresdurchschnittspreis an.
Mhm.
Und der liegt so zwischen 80 und 90 Euro pro Tonne.
Doch so hoch,
aber man hat sehr starke Schwankungen, ja. Es ist halt ein Markt, der sehr, sehr stark schwankt, weil da auch viele Händler mit drin sind. Also die ganzen Banken und so, die traden da alle. Und das verursacht dann natürlich, dass der ist am Anfang des Jahres total krass gestiegen, sogar über 90 Euro pro Tonne. Haben sich auch alle gewundert, weil die Fundamentaldaten das gar nicht erklärt haben. Und jetzt sieht man halt den anderen Trend, dass es ganz krass fällt. Also ich glaube, da haben sich ein paar Leute verspekuliert und haben dann die Margin Calls und müssen die auflösen. Deswegen hat man da sehr viele Schwankungen drin und wir rechnen mit einem Durchschnittspreis, damit wir nicht dauernd den Preis von den Abos ändern müssen. Und wir müssen leider immer noch Mehrwertsteuer auch draufzahlen, also 19%, die wir uns natürlich auch nicht zurückholen können, weil wir gemeinnützig sind.
Die GmbH. Mhm.
Aber dafür kann man sich dann nachher über die Spendenquittung ja deutlich mehr meistens zurückholen als 19%, wenn man dann die Spende wieder bei der Spendenquittung angibt. Ja, und dann rechnen wir immer noch einen Teil Nebenkosten auch mit rein.
Ja, wie viele Tonnen liegen denn gerade auf eurem Treuhandkonto? Also wie viel habt ihr schon eingesammelt?
Ja, knapp 27.000. Also wirklich eine ordentliche Menge. Das ist ungefähr so viel, dass so ein kleines Kohlekraftwerk wirklich für einen Monat abschalten müsste.
Ah ja, okay. Und dann lass uns doch mal, wenn wir schon bei Zahlen sind, auch noch mal ein bisschen in das Geschäftsmodell gucken. Ihr seid zwar gemeinnützig, aber eben ein Unternehmen. Ihr müsst ja auch euch selber bezahlen. Ihr müsst eure Operations bezahlen. Mhm. Habt ihr sozusagen einfach einen Aufschlag auf die Tonne, den ihr nehmt? Oder macht ihr noch anderweitig Umsätze? Wie finanziert ihr euch als Organisation?
Ja, also wir nehmen Aufschlag auf die Tonne für die Nebenkosten. Das sind so um die 15%. Schwankt natürlich auch immer ein bisschen. Aber damit können wir noch nicht unser komplettes Team finanzieren. Also ich mache es alles ehrenamtlich, weil ich habe geerbt und kann mich daraus finanzieren. Aber wir sind jetzt zu sechst. Also wir haben 5 Menschen, die eben auch ein ganz normales Gehalt bekommen. Und da finanzieren wir uns noch teilweise über Stiftungen, teilweise über Fördergelder. Wir haben zum Beispiel auch den IBB-Gründungsbonus vom Land Berlin bekommen. Das waren 50.000 Euro. Und halt auch, wir machen noch Bildungsarbeit. Also wir haben jetzt im April haben wir wieder zwei pädagogische Aufforstungen, nennen wir das. Da forsten wir dann die neuen Waldflächen auf, also pflanzen wirklich die Bäume und dann mit einer Schulklasse zusammen. Das ist ganz schön. Und das wird über Stiftungen finanziert und das finanziert natürlich auch einen Teil der Gehälter.
Ja.
Aber perspektivisch ist es schon so als Businessmodell aufgesetzt. Das wollte ich auch von Anfang an, dass wir wirklich einen kleinen Teil haben für Nebenkosten.
Ja, aber dann mehr durch die Projekte, weil du sagst ja selber, die 15%, die reichen nicht aus. Also müsstet ihr, um komplett nachhaltig euch selber zu finanzieren, mehr Bildungsarbeit machen oder wo würde sozusagen der Sweet Spot für euch liegen?
Also kann man so oder so sehen. Ich plane, dass wir eben unser Modell noch skalieren, also dass wir einfach mehr spenden für Emissionsrechte und Bäume, also für Aufforstung einsammeln und das eben auch europaweit noch weiter, dass wir da noch weiteres Wachstum haben. Wir waren jetzt, letztes Jahr waren wir mal in Schweden auf der Titelseite der größten Tageszeitung. Da kamen auf einmal dann Spenden aus Schweden, die halt auch gerne über den Emissionshandel kompensieren wollten. Und ich möchte es lieber darüber, also weil das ist halt das skalierbare Modell. Ne? Die pädagogischen Aufforstungen finde ich auch total wichtig, weil ich gerade auch selber als Kind erlebt habe, wie wichtig das ist. Und dass man als Kind das eben auch schon mitbekommt. Aber die sind eben nicht skalierbar. Also das, was skalierbar ist, ist wirklich dieses Kompensationsmodell, was wir anbieten.
Ja. Apropos Skalierbarkeit, also eure Idee ist ja eine, die ein klassischer Marktmechanismus ist. Verknappung führt zu Preiseinstieg und damit wollt ihr eine Wirkung erzielen. Habt ihr eigentlich mal ausgerechnet, wann ihr mit eurem Modell genug Emissionen oder CO2-Tonnen einkaufen könnt, dass ihr einen Einfluss auf den Preis habt? Dass ihr sagt, ihr habt so viel verknappt, dass dann der Preis steigt wegen eurer Arbeit?
Ja, da habe ich tatsächlich. Aber es ist auch gut, dass du das ansprichst, weil das wird oft in einen Topf geworfen und die Wirkung hat man, sobald man ein Emissionsrecht wegkauft, weil eben diese eine Tonne dann nicht mehr ausgestoßen werden darf, die man halt weggekauft hat und ungenutzt gelöscht hat. Also da hat man sofort die Wirkung von einer Tonne und das ist auch das, was für unseren Impact wirklich wichtig ist. Diesen Preis-Impact, den messen wir noch gar nicht. Da sind wir auch im Moment noch zu klein für. Also wir müssen mindestens so 100.000 Tonnen wegkaufen, also 100.000 Emissionsrechte, dass wir da wirklich sagen können, wir haben einen kleinen Effekt auf den Preis. Und es ist natürlich auch nach oben hin gedeckelt, ne? Wenn wir jetzt irgendwie, wenn die Multimillionäre da haben wir jetzt ihre Gelder an Klimaschutz, für Klimaschutz spenden würden und wir halt solche großen Mengen wegkaufen könnten, dann haben wir natürlich das Risiko, dass die EU das System aufgrund von uns ändert. Und das darf natürlich auch nicht passieren. Also wir haben so eine Obergrenze, die geschätzt bei 800 Millionen Emissionsrechten liegt, also 800 Millionen Tonnen. Also da können wir noch ordentlich skalieren. Aber irgendwann ist dann natürlich diese Obergrenze auch erreicht. Und das System ist auch irgendwann zu Ende. Das soll ja auch so sein. Also in der aktuellen Planung werden 2039 die letzten Emissionsrechte versteigert von der Regierung.
Da kommt nichts mehr im Markt.
2039, genau. Und dann darf nur noch das gehandelt werden, was eben im Markt ist. Genau, ist nicht mehr lang. Also perspektivisch werden wir unser Geschäftsmodell dann weiter auf die Renaturierung fokussieren. Und da sind wir jetzt auch schon dran. Wir gehen jetzt auch in den Pflanzenkohlebereich, weil das halt eine sehr gute Ergänzung zur Aufforstung ist. Ich rede so viel. Bei der Aufforstung, da muss man ja ganz dicht pflanzen. wenn man so einen neuen Wald pflanzt, dann muss man ganz dicht pflanzen, damit der so ein Blätterdach hat und die Feuchtigkeit hält. Und dann ist halt schon mit einkalkuliert, dass viele Bäume da rausgenommen werden. Weil wenn die Bäume dann wachsen, brauchen die Platz natürlich und ne, dann müssen da Bäume rausgenommen werden oder sterben halt ab, weil die zu wenig Licht bekommen. Und das ist schon mit einkalkuliert und wir kalkulieren das so mit ein, dass diese Bäume einfach verbrannt werden würden. Also dass die, dass das CO2 von diesen Bäumen halt wieder in die Luft geht. Und bei Pflanzenkohle könnte man halt diese Bäume dann nehmen und zu Pflanzenkohle über eine Pyrolyseanlage zu Pflanzenkohle machen und diese Pflanzenkohle dann als Düngerersatz zum Beispiel in landwirtschaftliche Böden bringen. Und dann bleibt das CO2, also ein großer Teil des CO2, wirklich langfristig gebunden. Also da bringen wir wirklich die Kohle wieder in den Boden. Und das ist, glaube ich, was, also das fängt jetzt an, dass das wächst. Und ich glaube, das wird noch ganz, ganz stark wachsen in Zukunft. weil wir einfach in Zukunft so viel CO2 noch aus der Luft holen müssen.
Ja, jetzt seid ihr, du sagst das selber, sehr wirkungsorientiert und du sagst auch Wirkung, man ab dem ersten Zertifikat oder das ihr wegkauft vom Markt. Auf der anderen Seite seid ihr ein Marktteilnehmer, auch wenn das ein hochregulierter Markt ist. Das heißt sozusagen an der Grenze zwischen Wirkung und klassischen Marktmechanismen. Gibt es da auch Momente, in denen du spürst, der Markt zieht uns manchmal von der Wirkung weg? Oder gibt es vielleicht auch die Versuchung, es als Investment zu sehen, indem man sagt, Mensch, wenn der Preis jetzt um das Zehnfache steigt, dann ist es eigentlich auch eine ganz gute Asset-Klasse. Ich weiß, Treuhandkonto hin oder her, aber spürst du da auch so einen Druck sozusagen, dass man manchmal ein bisschen von seinem Purpose sich entfernt? Oder bleibt ihr da ganz starr bei eurem ursprünglichen Gedanken?
Also das ist ganz starr, schon allein dadurch, dass wir eben ein gemeinnütziges Unternehmen sind. Da müssen auch alle Gelder wieder in den Klimaschutz fließen. Also selbst wenn der Emissionsrechtepreis halt zum Beispiel mal stark fällt und wir sehr günstig kaufen können und dann eben Geld übrig haben, dann würden wir das halt auch wieder in Emissionsrechte investieren.
Mhm.
Also die Gelder fließen sowieso in den Klimaschutz. Bei mir ist es nur so, ich würde eigentlich gern diesen Markt noch stärker nutzen, gerade auch so aus einer Händlerperspektive. Da habe ich auch schon Ideen für, aber das würde man dann wahrscheinlich unter, ich weiß nicht, ob man das unter einer GmbH umsetzen kann. Der Markt ist auch sehr schwierig, weil der BaFin reguliert ist, also da hat man eine große Hürde, wenn man da reingehen möchte. Und für mich ist es wirklich eher, ich würde gern das, was man über Trading machen kann, für den Klimaschutz noch nutzen, um halt unsere Wirkung noch zu verstärken. Also was man zum Beispiel machen könnte, das ist eine Idee, ich habe letztes Jahr da auch schon in einem Podcast drüber gesprochen. Mir ist eigentlich auch egal, wenn es kopiert wird, weil das, je mehr das machen, desto besser. Aber was man eben machen könnte, wir haben ja als Ziel, möglichst viel CO2 rauszuholen. Und wenn man als Ziel hat, möglichst viel CO2 rauszuholen, dann könnte man zwischen den verschiedenen verpflichtenden Emissionshandelssystemen, die es weltweit gibt, es gibt in Südkorea schon sehr lange eins, was sehr stabil ist, in Neuseeland, in Kalifornien, wie gesagt in China. Und also weltweit gibt es Emissionshandelssysteme, die alle dasselbe Prinzip haben, also alle Cap and Trade. Und man könnte, und die haben aber alle unterschiedliche Preise, weil die überhaupt keinen Link haben. Ne? Ein Emissionsrecht, was ich hier im europäischen Emissionshandel kaufe, kann ich nicht im chinesischen Emissionshandel verwenden oder im südkoreanischen. Also da gibt es keinen Link, aber die sind alle für eine Tonne CO2. Und so hat man eben ganz viele verschiedene CO2-Preise weltweit in den verschiedenen Emissionshandelssystemen, die ganze Zeit hin und her schwanken. Und man könnte theoretisch einfach in dem Markt einkaufen, wo das CO2 gerade am günstigsten ist. Und wenn da der Preis steigt, könnte man in dem Markt wieder verkaufen und in einem anderen Markt einkaufen, wo das CO2 gerade günstiger ist. Also man könnte dann so hin und her traden und darüber halt einfach einen Gewinn machen und immer dieselbe Menge CO2 rausnehmen. Aber das ist was, da bräuchte ich mehr Zeit, um das zu entwickeln und halt auch ein Budget. Im Moment, wie gesagt, ist der Fokus voll auf Skalierung dessen, was wir gerade machen. Gerade wenn man gründet, weiß man ja auch, es gibt so viele tolle Sachen, die man machen könnte, aber die größte Gefahr ist, dass man sich verzettelt. Mal sehen, wann dafür Zeit ist. Aber das ist was ich wirklich gerne machen würde, weil das eben auch niemand anders macht, weil niemand anders hat irgendwie einen Anreiz, auf CO2 zu optimieren. Da sind wir schon ziemlich alleine im Markt, dass wir eben wirklich möglichst viel CO2 einfach rausholen wollen. Und ansonsten gab es immer mal wieder so Ideen, da bin ich aber sehr skeptisch gerade mit dieser Marktstabilitätsreserve, das hatte ich ja eben mal erwähnt, dass man, wenn wir jetzt diese Emissionsrechte rauskaufen, halten wir die erstmal. Und da kann man berechnen, dass dann aufgrund des Haltens die EU ein bisschen mehr löscht. Und da könnte man sich theoretisch was anrechnen und dann diese Emissionsrechte einfach halten und später wieder verkaufen und dann trotzdem einen Klimaschutzeffekt haben. Aber das sehe ich ganz, ganz kritisch. Also da bin ich wirklich konservativ und sage, nein, sowas machen wir nicht, weil das eben von so vielen, das hängt sehr von den Akteuren im Markt ab, also wie viele Emissionsrechte wirklich verbraucht werden. das kann man sehr schwer vorhersagen. Das kann man eigentlich erst im Nachhinein dann sagen, ob es da wirklich einen zusätzlichen Effekt gibt. Da habe ich halt viel mit Professor Perino auch drüber gesprochen. Und deswegen nutzen wir das überhaupt nicht. Und ich sage auch, ne, man kann damit handeln und halt auf den Preis wetten, wie mit allem anderen, mit Aktien oder mit irgendwelchen Rohstoffen, Gold oder keine Ahnung, ne, kann man machen. Aber sich da einen Klimaschutzeffekt anzurechnen, wenn man die einfach kauft und später wieder verkauft, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Und das würde ich auch nicht machen. Das ist einfach, das schadet dann nachher mehr dem Klimaschutz. Also das ist ja leider was, was wir im Freiwilligenmarkt viel gesehen haben, die Greenwashing-Sachen, die dann das Vertrauen in den Markt zerstört haben. Und da bin ich ganz, ganz vorsichtig.
Ja, du hast da schon mehrfach angesprochen, die EU, die ja sozusagen Initiator auch des Emissionshandels ist und diejenigen, die am Ende entscheiden, wie legislativ das Ganze geregelt wird. Nun bist du auch gleichzeitig zu deiner Rolle bei For Future, For Tomorrow Mitglied des Vorstands des Bundesverbands Nachhaltiger Wirtschaft und dem EU-Verband Ecopreneur. Das heißt, du arbeitest oder du kommunizierst auch auf der politischen Ebene. Wie ist denn das Feedback dort? Also sagt man, süße kleine Idee, die ihr da habt, oder wirst du dort ernst genommen, dass auch EU-Politik zu dir kommt und sagt, Moment, was ihr da macht, scheint irgendwie einen Effekt zu haben, langfristig. Wie sind da sozusagen die oder wie ist das Feedback und wie hat sich das auch entwickelt über die Jahre?
Also das Feedback, wie sich das entwickelt hat über die Jahre, kann ich leider nicht sagen, weil ich ja noch nicht so lange dabei bin beim BNW. For Tomorrow habe ich ja, ich habe es Ende 2019 im Dezember, Handelsregistereintragung war erst 2020. Das war sehr dumm, würde ich niemandem empfehlen. Also wir sind erst 2020 ja gestartet mit For Tomorrow, da waren wir wirklich noch ganz klein, aber da war ich noch nicht politisch aktiv. Im BNW bin ich erst seit 2023, weil ich einfach gemerkt habe, also ich wollte mich am Anfang eigentlich komplett aus der Politik fernhalten, weil ich gesagt habe, das ist irgendwie, ne? Lieber über die Wirtschaft regeln. Und dann habe ich gesehen, wie wichtig es einfach ist, dass Politikerinnen diese Stimmen hören. Weil die so viel fossile Lobby die ganze Zeit nur hören, weil die eben so viel Geld haben. Und diese Stimmen von den nachhaltigen Unternehmen viel, viel weniger hören. Und da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht. Und vor allem, es war vor allem eine Überraschung, dass Menschen das freiwillig machen, dass die freiwillig Geld spenden, damit eben Emissionsrechte rausgenommen werden. Und Unternehmen halt auch. Ne? Wir sind am Anfang mit B2C gestartet, aber haben später auf B2B erweitert, weil Unternehmen uns gefragt haben, ja, können wir das nicht auch machen? Wir wollen gerne was Verlässliches in Europa machen. Und klar, ne? Unternehmen können darüber auch kompensieren. Und das ist eher was, also das ist eher dann eine Überraschung. Und ich finde es immer toll, wenn ich das erzählen kann, weil das eben wirklich zeigt, dass Unternehmen und Privatpersonen dieses System nutzen für den Klimaschutz. Und da auch bereit sind, Geld für auszugeben. Und das ist wirklich ein starkes Gegengewicht zu diesen anderen Stimmen, die sonst hören, wo die sagen, ja, das Emissionshandel macht irgendwie unsere Wirtschaft kaputt und ist zu starke Belastung und sowas. Ne? Wenn dann auf einmal auf der anderen Seite Unternehmen sind, die noch freiwillig Geld dafür ausgeben, damit eben Emissions rausgekauft und ungenutzt gelöscht werden, das ist dann schon stark, wenn man das wirklich nachweisen kann. Und das ist echt ganz schön. Und je mehr das wächst, desto stärker wird die Stimme dann natürlich auch, die wir da haben.
Ja, 2039, hast du vorhin schon gesagt, ist dann sozusagen der Cap, das ist der Emissionshandel zu Ende.
Nein, noch nicht zu Ende. Glaube, dann kommen keine neuen Emissionsrechte mehr in den Markt. Also dann sind die Versteigerungen zu Ende. Aber gehandelt werden darf dann noch von den Sachen, die im Markt
darf noch
sind.
Weiter gehandelt werden. Meine Frage zielt ja darauf ab, wenn sich jetzt fundamental nichts verändert hat, seitdem ich zuletzt nachgeguckt habe, haben wir nicht bis 2039, um die Klimakrise wirklich zu stoppen. Das heißt, wo siehst du jetzt sozusagen, du hast vorhin über Skalierung gesprochen, euren Weg in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren, wie weit, wie groß wollt ihr werden, welchen Impact wollt ihr haben? Und schafft ihr das alleine oder braucht ihr jetzt ganz viele Partner, die was Ähnliches machen? Geld brauchen wir sowieso alle, das wissen wir.
Ja.
Das heißt, wo wird der Weg jetzt hin die nächsten paar Jahre?
Ja, also wie gesagt, ne, der Emissionshandel funktioniert schon sehr, sehr gut. Der hat die Emissionen in Europa, seit der 2005 gestartet ist, also so in den letzten 20 Jahren bereits halbiert bei Wirtschaftswachstum. Ganz wichtig auch dazu zu sagen. Aber er funktioniert noch nicht schnell genug. Und das ist das Ganze, warum wir eben da reingehen, weil wir wissen, das muss noch schneller passieren. Und wir wollen das beschleunigen. Also die Menschen, die an uns spenden und die Unternehmen. Was ich für die Planung für Fortmore habe, ist wirklich, dass wir in Europa noch stärker präsent werden, also auch stärker noch in anderen europäischen Ländern. Wir bekommen jetzt schon Spenden aus anderen europäischen Ländern, aber unser Auftritt ist halt optimiert für Deutschland noch. Das will ich auf jeden Fall da noch weiter wachsen. Dann möchten wir im Unternehmensbereich noch weiter wachsen. Da haben wir jetzt auch zum Glück letztes Jahr eine große Spende bekommen, um halt eine Stelle zu finanzieren für die ersten Monate, die sich speziell um Unternehmenskooperationen kümmert. Aber wir brauchen eben, du hast ja gefragt, was wir brauchen. Und was wir wirklich brauchen, sind freie Spenden für Teamwachstum zum Beispiel. Mhm. Weil wir eben als gemeinnütziges Unternehmen nicht die Möglichkeit haben, Investoren reinzuholen. Also wir brauchen Spenderinnen, die mehr wie Investoren denken, ne? Die dann quasi ihre Spende als Investment sehen ins Wachstum. Weil ansonsten, wenn du jetzt deinen CO2-Ausstoß kompensierst über uns, dann nehmen wir halt nur so wenig für die Nebenkosten. Daraus können wir kein Wachstum finanzieren. Also wir brauchen wirklich Spenden, die speziell für das Wachstum sind.
Ja, dann werden wir natürlich in den Shownotes auf eure Spendenseite verlinken.
Schön.
Ich freue mich erstmal, dass du da warst und uns ein bisschen erzählt hast, nicht nur von For Tomorrow, sondern auch dem Emissionshandel. Super spannendes Thema. Ich glaube, hätten wir noch ein bisschen länger drüber sprechen können. Vielleicht gibt es ja eine Folge in ein paar Monaten oder Jahren und dann gucken wir, wie weit ihr gekommen seid. Was aus 27.000 Tonnen geworden sind, wann die erste Million stillgelegt ist. Erstmal bedanke ich mich, dass du da warst. Vielen Dank also Ruth von Heusinger. Und alle Folgen dieses Podcasts und alle Links, die ich gerade angesprochen habe, auch zu For Tomorrow, die gibt es auf unserer Webseite publicvaluehub.com und überall da, wo es Podcasts gibt. Und deswegen, vielen Dank. Einen schönen Tag, Ruth.
Ja, vielen Dank euch.